Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Ja, wir wollen heute Morgen weitergehen in unserem Thema der Christ und sein Arbeitsplatz und haben heute die spannende Frage vor uns: Wie soll ich mir denn eine Arbeitsstelle suchen? Soll ich vielleicht meine Arbeitsstelle wechseln? Soll ich, wenn ich noch vor dem ganzen Prozess stehe, was soll ich studieren, was soll ich lernen, wo soll ich eine Ausbildung machen, soll ich überhaupt studieren, soll ich überhaupt was lernen? Und all diese Fragen spielen hier mit rein in unser Thema heute Morgen. Und wenn ihr schon eine feste Stelle habt und es sowieso nichts zu ändern gibt, dann könnt ihr trotzdem aufmerksam zuhören und euch die Dinge merken und euch fragen, erstens, ob das auf eure jetzige Stelle zutrifft und zweitens, wie ihr diejenigen um euch herum helfen könnt und beraten könnt, wenn sie mit diesen Fragen auf euch zukommen oder gar nicht auf euch zukommen, sondern ihr das vielleicht seht oder hört und mit ihnen sprecht. Ich möchte zu Anfang beten und werden stille dazu. Herr, unser großer Gott, unser Schöpfer, unser Vater im Himmel, wir möchten heute Morgen zu dir kommen, wir wollen dich anbeten, wir wollen dir danken dafür, dass du diese Welt geschaffen hast, wie du sie geschaffen hast. Wir wollen uns bewusst machen, dass du keinen Fehler gemacht hast, als du diese Welt gemacht hast. Und wie wir schon gesehen haben, hast du Arbeit und die Tätigkeit des Menschen schon von Beginn an vorgesehen. Ja, und doch sind wir in einer Welt, die dann durch die Sünde gefallen ist. Ja, die jetzt vieles anders ist wie vorher und das merken wir auch in Bezug auf die Arbeit, auf die Schwierigkeit, auf den Schweiß, den wir aufbringen müssen und die Kraft. Wir möchten dich bitten, dass du uns eine gute Zeit gibst des Austausches und des Lernens und wie wir die Prinzipien, die wir in deinem Wort sehen und erkennen, auf dieses ganz spezielle Thema und diese Frage anwenden können, sodass wir selbst bessere Zeugnis sein können auf der Arbeit, wo wir sind und auch unseren Geschwistern mit Rat und Tat zur Seite stehen können, wenn diese Fragen auf sie zukommen und wir die richtigen Prioritäten als erstes nennen, auch in dieser Frage. Wir wollen dir danken für die Zeit und Möglichkeit, die wir haben, dies zu tun und darüber nachzudenken. In Jesu Namen. Amen. Okay, welche Themen hatten wir denn schon? Worüber haben wir schon gesprochen in unserem Seminar? Wir sind, wie man unschwer erkennbar kann, bei Teil 4, bei Seminar Nummer 4. Und wenn ihr die ersten vielleicht nicht gehört habt, sie sind alle auf der Webseite zum Runterladen, weil da ist natürlich viel Grundlegendes, was wir heute kurz wiederholen werden, aber nicht so ausführlich betrachten werden. Wem fällt ein, was wir alles so gehabt haben? Oder fragen wir mal, was wir letzte Woche hatten. Wer hat letzte Woche unsere Arbeit verändert? Also in dem Thema. Jetzt kommt die Kinderstunden-Antwort. Jesus. Letzte Woche war das Thema, wie Jesus unsere Arbeit und unser ganzer Zugang zur Arbeit verändert. Ja, wie er selbst, Gott, der Mensch wird, ein Leben geführt hat, was Arbeit beinhaltete. Und die ganzen Themen zusammengefasst, sehen wir hier nochmal, wir haben angefangen mit unserer Berufung und der Frage, warum arbeite ich überhaupt? Und was war der große Punkt des ersten Themas? Was ist unsere Berufung? Helmut, eine Idee?
Zur Ehre Gottes zu leben.
Richtig. Die Berufung hat eigentlich noch gar nichts mit Arbeit zu tun. Sondern die höchste und die große Berufung ist erstmal unsere Berufung als Christ. Und die ist, zur Ehre Gottes zu leben. Und das ist die Grundlage für alles andere. Das ist am Ende die Grundlage für jede Entscheidung unseres Lebens, für jedes praktische Prinzip. Und da wir, so eine kleine Randnotiz, wir in der letzten Woche hin und wieder auch über die Tatsache gesprochen haben, wie schwierig es ist, einen Ehepartner zu finden, habe ich gemerkt, bei der Vorbereitung dieses Themas, das könnte man auch dieselben Prinzipien ganz leicht ummünzen, nicht auf Arbeitssuche, sondern auf Partnersuche. Aber vielleicht werdet ihr selbst merken, wie diese Prinzipien Anwendung finden in dem einen speziellen Bereich, aber sehr ähnlich in einem ganz anderen speziellen Bereich. Und dann haben wir bei den Zielen und den Fallen oder den Fallstrecken von Arbeit oder Beschäftigung welche zwei Extreme genannt. Was sind die zwei großen Fallstricke für Arbeit? Man kann wie so oft von zwei Seiten vom Pferd fallen. Erinnert ihr euch, was diese beiden Seiten sind? Mike, eine Idee? Eine der beiden.
Die Arbeit als Götzen.
Sehr gut. Die Arbeit als Götzendienst. Das bedeutet, wie würde diese Person aussehen? Richtig. Identifiziert sich mit der Arbeit, alles im Leben dreht sich um seinen Gott, nämlich um die Arbeit. Ja, das sind die Leute, gerade am Wochenende von einer Person wieder gehört, die arbeitet und schläft tatsächlich im selben Industriegebäude. Und das für einige Jahre. Und trotzdem, von all dem Gewinn, nimmt diese Person jetzt nicht unbedingt für sich selbst, um selbst reich zu werden, sondern investiert alles wieder zurück in die Firma, damit sie noch größer wird. Wie könnte man das beschreiben? Das ist, worum sich sein Leben dreht. Okay, was ist die zweite Seite, von der wir vom Pferd fallen können? Die einen arbeiten zu viel und die anderen... Ja, wer war's? Zu wenig? Ja, die anderen sind faul. Die anderen sehen Arbeit nur als ein auf die Uhr gucken. Immer wieder die schwierigste Arbeit, gucken, wann die Pause ist und gucken, wann Feierabend ist. Und irgendwie die Zeit rumkriegen. Und was war das Ziel, was wir genannt haben? Was wollen wir tun auf der Arbeit? Wie wollen wir leben? Ja? Ja, als wenn Gott unser Chef ist. Für ihn, das war auch sehr ähnlich in dem dritten Punkt, dass Jesus unsere Arbeit verändert, dass er jetzt unser Herr ist. Was noch? Die allgemeine Antwort hatten wir schon genannt, zur Ehre Gottes. Und wie sieht das ganz praktisch aus? Da war so ein Konzept, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Schon mal gehört? Wie würde sich das Ebenbild Gottes in uns auf die Arbeitswelt auswirken? Idee, Daniel? Dass wir Gott imitieren. Wie können wir das tun auf der Arbeit?
Wir leben unseren Nächsten lieben.
Ja, wir leben für den Nächsten, wir leben für andere. Okay, noch was? So gut wie möglich. Warum? Weil Gott auch eine vollkommene Schöpfung geschaffen hat. Genau. Das heißt, wir streben nach Perfektion, nach Exzellenz. Noch was? Wenn wir in einen Raum hineinkommen, der 3 Jahre lang nicht betreten wurde. Wie sieht der aus? Chaos. Und unsere Arbeit und unsere Ebenbildlichkeit zu Gott macht was? Ordnung. Danke. Kerstin, ganz hinten und trotzdem so gut zugehört. Wir imitieren Gott, indem wir Ordnung schaffen. Das sind die Ziele, das sind die Fallstricke. Wir haben jetzt das umgedreht, wir haben erst über die Fallstricke gesprochen und über die Ziele. Und was waren die Schwerpunkte von dem letzten Thema letzte Woche? Teilweise haben wir es schon genannt, ihr dürft es einfach nochmal wiederholen.
Das Evangelium unser Arbeiten verändert.
Ja. Auf welche Weise? Nathalie, eine Idee? Was war das Besondere an Jesus? Wie weit, oder fragen wir mal andersrum, hat Jesus, als er auf der Erde war, gearbeitet?
Ja.
Bis er 30 war oder danach auch? Also nur als Zimmermann oder auch in seinem Dienst?
In seinem Dienst sogar mehr vielleicht als Zimmermann.
In seinem Dienst. Wie weit hat er sich verausgabt in seinem Dienst?
Völlig bis zum
Ende. Völlig in den ersten 3 Jahren erstmal bis zur völligen Erschöpfung. Stellt euch mal vor, wie müde du von der Arbeit sein musst, dass du bei einem unglaublichen Sturm nicht aufwachst. So sehr hat Christus gearbeitet und gedient. Er hat sich völlig verausgabt. Und natürlich hat er sich hingegeben in seiner Liebe zu uns Menschen bis zum Extrem, nämlich bis zum Tod selbst. Und so wie in allen Dingen unseres Lebens, und ich nehme jetzt nicht die Predigt von gleich vorweg, aber dreht sich alles um Christus. Und wenn wir irgendwo eine Antwort haben wollen, wie wir zu leben haben und wie wir zu arbeiten haben, dann können wir viele Prinzipien angucken, aber wir können auch auf einen Menschen gucken, nämlich den Gott-Menschen Christus, der in vollkommener Weise Gottes Ebenbild dargestellt hat und vorgelebt hat hier auf Erden. Und so wie er gearbeitet hat, mit der Hingabe, mit der Balance, mit der Hingegebenheit, so sollen wir arbeiten. Und das ist, wie Christus unsere Arbeit verändert. Es ist nicht ein Drehen um uns selbst, sondern ein Hingeben. Christus kam nicht, um bedient zu werden, sondern um sein Leben hinzugeben, um zu dienen. Genau. Okay, und heute, wie schon gesagt, die Arbeitssuche. Nächste Woche ist gemeinsamer Gottesdienst, kein Seminar. Übernächste Woche dann in 2 Wochen Beziehungen am Arbeitsplatz und die Balance zwischen Gemeinde, Familie und Arbeit zum Abschluss. Okay, jetzt kommen wir zu euren Arbeitsblättern und arbeiten uns Stück für Stück durch. Zum Ersten müssen wir feststellen, wenn wir über Arbeitssuche sprechen, dass das ein Thema ist, was ziemlich neu ist in dieser Weltgeschichte. Das ist übrigens auch eine Parallele zur Partnersuche. Wie war das denn früher mit der Arbeitssuche? Wenn ich Müller heiße mit Nachnamen, was habe ich wohl gemacht? Und meine ganze Familie und all die Generationen vorher. Lizzie. Ja, fast. Die Mühle. Müller kommt von der Mühle, die das Mehl mahlt. Okay, ein bisschen breiter gefragt. Wie habe ich oder hätte jeder von uns vor ein paar hundert Jahren seine Arbeit gewählt? Ja. Daniel, was war dein Vater? Was ist er? Und? Siehst du? Bist du wirklich Kfz-Mechatroniker? Mensch, hier wieder was von dir gehört. So. Dann such mal eine neue Arbeit. So ist es doch häufig, ja, dass, oder so war es immer, dass die Kinder von klein auf nicht zuerst in die Schule gegangen sind, die gab es noch gar nicht, sondern sie haben mitgearbeitet und das, was die Familie immer schon gemacht hat, macht sie immer noch. Und die allerbesten Betriebe in dieser Welt sind mit welcher Geschichte? Ralf? Familienbetrieb. Genau. War das bei den Uhren auch so?
Ja.
Okay. Also auch bei diesen schönen Uhren. Und deshalb ist das ein Thema, wo wir die Qual der Wahl haben, aber das war gar nicht immer so. Oftmals war es einfach vorgegeben und es war in Ordnung. Man hat das getan, was in der Familie üblich war. Und in unserer westlichen Welt werden unsere Optionen in allen Bereichen unseres Lebens immer mehr und mehr und mehr. Uns stehen so viele Wege offen und stehen so viele Auswahlmöglichkeiten offen, die Menschen ein paar Jahre vor uns noch gar nicht hatten. Und trotzdem waren sie glücklich und zufrieden und gesund. Und dann haben wir uns das gerade eben schon in der Wiederholung angeguckt, die Wahl in einer gefallenen Welt. Wir sind in einer Welt, die uns zwei Extreme vorlebt, die wir vermeiden müssen. Ihr habt sie gerade schon genannt, die Arbeit als Götzendienst, dass wir zu viel Wert und Gewicht auf die Arbeit legen. Und dieses, was wir gerade eben noch nicht genannt hatten, ist, dass wir, und das ist jetzt wieder ein bisschen direkter auf die Arbeitssuche, dass wir in der Arbeit eine Erfüllung suchen, für die sie nie gemacht war, für unser Leben. Wo finden wir Erfüllung für unser Leben? Tja. Nur bei einem. Wer kann uns Erfüllung geben? Ja, nur Gott kann uns Erfüllung geben und wir können keine Erfüllung in der Arbeit suchen oder finden. Suchen können wir es, aber nicht finden. Und dafür war die Arbeit nie gedacht und das kann mit Teil dieser Schwierigkeit sein, wenn wir Arbeit suchen, dass wir denken, sie muss uns erfüllen, wie aber nur Gott uns erfüllen kann. Und so ein bisschen scherzhaft, aber in dieser selben Wahrheit, sagte ein Komödiant, als er auf seinem Totenbett war, zu dieser ganz klassischen Frage, was hättest du in deinem Leben anders gemacht? Und dann hat er geantwortet, es gibt nur eine einzige Sache, die ich anders gemacht hätte. Ich hätte mehr Zeit im Büro verbracht. Ja, das ist natürlich, hat er immer noch Scherze gemacht, selbst auf dem Totenbett. Es ist definitiv nicht das, was uns Erfüllung bringt. Es ist nicht das, was wir am Ende bereuen werden, wenn wir gut gearbeitet haben, dass wir es mehr gemacht hätten. Und der zweite Aspekt oder der zweite Seite, von der wir vom Pferd fallen können, ist, dass wir träge und faul sind, dass wir Gottes Charakter nicht widerspiegeln, wie er kreativ ist, wie er Ordnung schafft, wie er Autoritäten schafft und dass wir vergessen, dass wir geschaffen sind, um für einen neuen Herrn zu arbeiten. Und oft ist es so, dass wir uns vielleicht auch auf der Arbeitssuche jetzt in diesen Fallstrick verfallen und die Anzeigen durchgehen oder die Berufsberatung so in die Richtung fragen, welche Arbeit können Sie mir denn anbieten, wo ich am wenigsten machen muss? Das wäre genau diese andere Seite vom Pferd zu fallen, dieser andere Fallstrick, dass du einfach nur irgendwie über die Runden kommen willst. Hauptsache, ich kann meine Rechnung bezahlen, aber mehr will ich nicht tun. Und das ist interessant. Ich weiß nicht, ob dir jetzt schon Gesichter vor Augen kommen von Leuten, hoffentlich nicht du selbst, vielleicht auch du selbst, aber die genau so leben und das wirklich verkörpern. Also ich muss nicht weit gucken, und sehe genau diese Leute. Sowohl das eine Extrem als auch das andere Extrem. Hauptsache, es ist genug, so wenig Anstrengung wie möglich und ich kriege mein Geld und kann dann den Rest meines Lebens tun. Du kannst das Ganze aber auch irgendwo vergeistlichen und sagst dir, Hauptsache, ich habe eine ruhige Arbeit, damit ich dann nach der Arbeit das wirklich Wichtige tun kann, nämlich die geistliche Arbeit. Das kann zum gewissen Grad schon richtig sein, wenn das deine Berufung ist, ja, oder zurückzustecken auf der Arbeit, um mehr dienen zu können. Aber im Sinne der Trägheit und Faulheit ist es nicht richtig zu denken, dass die normale Arbeit weniger wichtig oder wert wäre wie die geistliche Arbeit. Und genauso umgekehrt. Die geistliche Arbeit ist nicht weniger wert oder wichtig wie die säkuläre, normale, sagen wir mal, Arbeit. Und dieses Ganze bringen wir in die Balance, wenn wir das Kreuz wieder in den Mittelpunkt stellen, wenn wir verstehen, dass wir auch auf der Arbeit Gott lieben sollen und unseren Nächsten lieben sollen. Okay, kommen wir zu Römisch 2. Oh, das habe ich vergessen. Die Arbeit als Götze und als Faulheit. Das Kreuz ändert deine Weltanschauung. Die Frage, die wir uns irgendwo hier stellen, ist, wie können wir diese Denkweise wirklich verinnerlichen, die Gott im Zentrum hat und nicht sich orientiert nach den Dingen in dieser Welt. Und am Ende können wir das zusammenfassen in einer kleinen Grafik. Die normale Weltanschauung dieser Welt ist eine Pyramide. Und was liegt jeder Entscheidung in der Weltanschauung dieser Welt zugrunde? Was ist die allererste Priorität? Ja, das machen wir mal die Linie relativ weit oben, weil das fast alles ist. Das bin ich. Alles in der Weltanschauung, in der wir hineingeboren werden, dreht sich um mich. Ich bin die Grundlage für alles und jetzt versuche ich, auf mich irgendwelche Dinge hinaufzubauen. Ja, ich kümmere mich um meine Familie, ich kümmere mich um die Gesellschaft und dann noch um die Gemeinde und am Ende auch noch um Gott. Das heißt, die Arbeitssuche sieht so aus, dass ich als allererstes und wichtigstes frage, was wird mir gut tun, was immer auch dein wichtigstes Ziel sein mag. Wo kann ich mich entfalten, wo kann ich kreativ sein? Das ist eher so der Künstler, der Geldliebhaber wird eher fragen, wo kriege ich am meisten Geld? Ja, wo habe ich die besten Aufstiegschancen? Ist ganz unterschiedlich, was für dich die höchste Priorität hat. Aber du fragst dich als erstes das, was es um dich geht. Dann überlegst du, naja, ich muss ja noch meine Familie über die Runden bringen und Gemeinde habe ich auch noch. Und Gott, ja, Gott in der Arbeitssuche, das spiegelt sich so wieder, ich suche mir eine Arbeit, wo ich nicht sündige. Das ist eine Ausgangsposition, die minimal denkt in Bezug auf Gott. Hauptsache keine Sünde und dann ist alles andere okay. Aber seht ihr, worauf es aufgebaut ist und zu welchen Entscheidungen es führen wird? Und so, in dieser Art und Weise, werden wir unser ganzes Leben lang gepolt. Dass wir so Entscheidungen treffen, dass wir so denken. Es beginnt in den ersten Jahren zu Hause, im Vorbild der Eltern, oftmals. Das beginnt dann, geht weiter in der Schule, im Studium. Du wirst gepusht und gesagt, alles muss sich um dich drehen. Und die Probleme ist, Die Probleme dieser Herangehensweise sind, dass dieses Ich eigentlich wie groß ist und wie stabil ist. Was ist das für eine Grundlage, wenn ich die Grundlage bin? Was ist das für ein Fundament? Wie sind wir? Was ist eure Lehre vom Menschen? Wer sind wir als Mensch? Sünder? Völlig perfekt, oder? Nein. Du musst aufwachen. Völlig verdorben. Das heißt, eigentlich ist das ein Fundament, was total bröckelt, was eigentlich so klein ist und da ist überhaupt nichts Stabiles. Und wenn ich alles um mich drehe, dann kann ich niemals Erfüllung finden, weil ich weiß, ich bin dafür geschaffen, irgendwo anders Erfüllung zu finden und ich werde die ganze Zeit gucken, wo ist denn diese tiefere Erfüllung? Und stattdessen haben wir jemanden, der größer ist als wir. Wir haben Gott. Wir haben den Heiligen Geist, der, wie es hier heißt, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Gott ist größer als alles andere. Und wenn wir Gott ersetzen in unserer Grundlage, dann kann das nur schiefgehen. Das kann nicht funktionieren. Und zweitens ist das Problem, dass wenn ich die Grundlage bin für all meine Entscheidungen und all mein Handeln, auch in Bezug auf die Arbeit und auf die Arbeitswahl, welchen Wert hat diese Wahl dann für die Ewigkeit? Wie lange hält dieser Gewinn, der da rauskommt? Alles, was wir tun, was nicht im Glauben an Christus geschieht, hält wie lange? Ein Augenblick. Dieser Augenblick kann vielleicht auch ein paar Jahre sein. Es kann so schnell vorbei sein und definitiv hat es keine Auswirkung am Ende oder minimale, je nachdem wie groß dein Gott da oben noch ist, auf deine Begegnung mit Jesus Christus, wenn du vor ihn kommst und er dich fragt, ich habe dich errettet, Albert, was hast du mit diesem Leben gemacht? Ich habe dir, sagen wir mal, 60 Jahre geschenkt, in denen du als Kind Gottes gelebt hast. Was hast du in dieser Zeit gemacht? Und das ist die Frage, die wir uns bewusst machen müssen und was das große Problem ist mit der Weltanschauung, die uns vorgelebt wird. Und dann haben wir stattdessen die Pyramide, die andersrum aufgebaut ist, wo wir als Grundlage wen haben. Das ist jetzt nicht schwer, so wie so oft, müssen wir es einfach auf den Kopf drehen. Weil der Mensch und der Satan alles auf den Kopf dreht, wie Gott es geplant hat. Gott ist die Grundlage, er ist das Fundament, er ist das beste Fundament. Und deshalb sagt Jesus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also, die Priorität, Gott zu dienen. Haben wir gerade in der Wiederholung schon gesagt. Und das Zweite ist welche Priorität? Unser Nächster. Und da ist die Pyramide auch schon fast voll. Unglaublich. Ich habe auf einmal zwei ganz neue Prioritäten und ich bin noch nicht mal vorgekommen in dieser Pyramide und in dieser Grundlage. Ich baue meine Entscheidung auf die Frage nach der Ehre Gottes und dem Nutzen meines Nächsten. Gilt für die, die noch einen Partner suchen, jetzt münzt das mal um, wenn ihr gerade nicht eine Arbeit sucht. Okay. nächstes Seminar vielleicht. Für Gott und für meinen Nächsten diene ich in allen Entscheidungen meines Lebens, auch in der Arbeitssuche. Und dann kommen alle möglichen anderen Sachen und irgendwo, wenn ich viele Möglichkeiten habe, die alle sehr gut sind, dann kann ich auch abwägen und entscheiden, was ich einfach mag. Aber das kommt zum Schluss. Und das ist, wie unsere Weltanschauung vollkommen verdreht ist. In dieser Weltanschauung werden wir wahre Erfüllung finden. Im Beruf, im Alltag, in der Ehe. In der wird alles bröckeln und wir werden uns die ganze Zeit suchen nach irgendetwas, was uns mehr erfüllt. Hier fragen wir uns, wie wird meine Arbeitsstelle mir gerecht? Und zwar für das Hier und Jetzt. Und hier frage ich mich, wie kann ich Gott ehren? Und das hat Auswirkungen auf und Lohn in Ewigkeit. Das ist die Gegenüberstellung und die Wahl, vor der du stehst. Wenn du darüber nachdenkst und die Prinzipien anwendest, was soll ich tun oder konkret, welche Arbeitsstelle soll ich mir suchen? Und jetzt schauen wir uns ein paar praktischere Aspekte an. Erstmal eine ganz nüchterne Feststellung. Wir leben in der Realität. Wir leben nicht in einer Scheinwelt. Wir leben in einer Welt, in der das Leben nicht so leicht ist und nicht alles so von selbst passiert. Und das musst du dir bewusst sein, wenn du zum Beispiel unzufrieden bist mit deiner jetzigen Arbeitsstelle und du sagst dir, Mann, jetzt bin ich schon 6 Wochen bei diesem Arbeitgeber und ich habe immer noch keine Gehaltserhöhung. Okay, in welcher Welt lebst du? Hallo! Das ist natürlich überspitzt, aber wir vergessen oft, dass es ganz normal ist, dass man ganz langsam in der Treue wachsen muss, in Fähigkeiten wachsen muss, langsam aber sicher besser wird in den Dingen, die man tut, langsam aber sicher mehr Verantwortung bekommt. Es ist kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Und vielleicht gibt es irgendwo dann schon die Legitimität, dass es richtig ist, seine Arbeit zu wechseln. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir in einer Welt leben und in der Realität bleiben und nicht denken, naja, wenn der geschafft hat, in 5 Jahren seine 1. Million zu machen, dann kriege ich das auch hin. Muss nicht sein. Kommen wir gleich noch hin. Schlechtes Vergleichen ist sowieso falsch. Aber bleib real in all deinen Wünschen und Ideen. Das heißt nicht, dass du nicht planen sollst. Das zweite ist, dass wir in Grenzen leben. Gott hat uns Grenzen gegeben, in denen wir leben. Und diese Grenzen, sie haben eine untere Grenze und es gibt eine obere Grenze. Und in diesem Zwischenraum müssen wir leben. Und dann gibt es hier einen, wo wir nicht hingehen und hier einen, wo wir nicht hingehen. Okay, was sind die einzelnen Bereiche? Die untere Grenze wird definiert mit 2. Thessalonicher 3. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Was dürfen wir also nicht tun? Nicht arbeiten. Das heißt, es geht nicht, dass jemand gar nichts tut. Und ihr erinnert euch, wir benutzen den Begriff Arbeit immer als Tätigkeit, nicht unbedingt als Erwerbstätigkeit. Es geht nicht darum, ob du Geld bekommst von irgendjemandem, sondern ob du was tust oder nichts tust. Also, die Tat an sich nichts zu tun, ist schwierig zu sagen, dass es Sünde ist. Was ist die Sünde? Was ist das Herz, was dahinter steht? Faulheit, würde ich sagen, oder vielleicht fällt dir was Besseres ein. Das ist die Herzenshaltung dahinter, ist Faulheit. Und was ist dann, wenn wir schon so weit sind, die obere Grenze? Albert, eine Idee? Wir sollen nicht faul sein und wir sollen nicht nach dem anderen Extrem.
Kein Workaholic sein.
Ja, Workaholic. Was ist der Begriff der Sünde? Wie nennt die Bibel das? Götzen, ja, ist zu allgemein, ein bisschen genauer. Ja, genau. Habsucht, Habgier. Das wird natürlich an vielen Stellen genannt, aber unter anderem bemühe dich nicht, Reichtum zu erwerben. Aus eigener Einsicht lass davon ab. Das heißt, wir haben hier Grenzen, die uns gegeben werden von der Schrift und wir haben etwas mittendrin und danach sollen wir streben und darin leben. Und das wird deutlich unter anderem in Sprüche 30. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Hier seht ihr diese drei Bereiche in Sprüche 30. Danach streben wir und bleiben in dem Ganzen in unserer Realität. Ja, ein Deutscher wird ganz normal ein anderes Gehalt haben wie ein Schweizer. Das ist Teil der Realität. Das ist nicht Habsucht, wenn der Schweizer 3000 Franken braucht. Weil der ganze Kosten ganz anders sind wie in Deutschland. Und es ist auch real, dass die Habsucht oder die Faulheit oder was auch immer unterschiedlich mit Zahlen belegt wird, selbst im Osten oder im Westen Deutschlands. Da sind Unterschiede in dem, was wir brauchen, um zu leben und was die Realität, der erste Punkt, uns vorgibt. Also, wir leben in Grenzen und wir leben in einer Realität, von der wir nicht denken müssen, wir wären schon, es wäre alles so einfach und müsste so schnell gehen. Gleichzeitig haben wir aber auch Freiheit. Wir haben eine Freiheit, das zu tun und irgendwo einen Wechsel zu tun, wenn er gut ist. Das bedeutet, wenn du arbeitslos bist oder unterbezahlt bist, dann ist das erstmal die Situation, in der du als allererstes wonach strebst. Okay, was machen wir als erstes, egal in welcher Situation wir uns befinden? Was muss unser Herz, unsere Herzenshaltung werden? Helmut, eine Idee?
Immer noch die Ehre Gottes.
Immer noch die Ehre Gottes. Auch unterbezahlt. Meine Güte. Richtig. Wir müssen immer noch unsere Zufriedenheit in Gott finden und suchen und nicht in den Umständen, in denen wir leben. Das heißt, in Zeiten der Bibel, was sollte der Sklave tun? Der war unterbezahlt. Einen Aufstand begehen? Auf die Straße demonstrieren? Habe ich gestern schon wieder gelesen. Irgendwo schon wieder dicht am Demonstrieren. Was soll er tun, der Sklave? Er hat einen Herrn und er soll sich unterordnen und ihm dienen. Und Paulus, er spricht davon, in folgenden Worten in 1. Korinther 7, bist du als Sklave berufen, so sei deshalb ohne Sorge. Das heißt, leb in diesem Stand, in dem du bist. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Diese Freiheit haben wir. Wir müssen nicht in einem Arbeitsumfeld gefangen bleiben, wenn wir Möglichkeiten haben, die Dinge zu verbessern oder zu verändern. Und dann sagt er sogar, wir sollen es dann benutzen. Aber natürlich wieder in all den Aspekten, die wir gerade schon betrachtet haben, mit den richtigen Prioritäten, mit der richtigen Pyramide, in den Grenzen, in denen die Gott uns gegeben hat. Und uns immer wieder erinnern, auch als Sklave, dass unsere erste und wahre Freude darin besteht, dass Gott uns vergeben hat und dass wir sein Kind sind, egal wie die Situation aussieht. Und da haben wir jetzt einen kleinen Unterschied bei der Partnerwahl. Ja, den du dir wählst, bei dem bleibst du. Aber nicht so bei der Arbeit, und deswegen ist das Thema auch viel entspannter. Deswegen gibt es unter uns Leute, die Mechatroniker gelernt haben und doch was anderes tun. Weil das keine Entscheidung auf Lebenszeit ist. Was können wir noch tun? Wir können planen. Wir können und wir sollen überlegen, wie kann ich in meinen Jahren, die Gott mir gibt, wenn ich mal davon ausgehe, dass ich irgendwann tatsächlich so alt werde, dass ich Rente bekomme. Ja, vor 2 Wochen kam der Brief von der Rentenkasse. 2050 habe ich es geschafft. Wir können planen. Wir können uns Gedanken darüber machen, wie wir mit der Kraft, mit der Energie, mit den Gaben, mit dem Talent, was Gott uns gegeben hat, das Beste erreichen können für Gott, für unseren Nächsten, für unsere Familie, für unsere Gemeinde und für mich. Das ist nicht falsch und das sollen wir tun und gleichzeitig was bedenken? In all unseren Planen gibt es noch jemand anders, der am Ende die Schritte lenkt. Das heißt nicht, dass wir nicht planen sollen, sondern wir sollen beides mit in unseren Gedanken behalten. Wir können uns ein paar Gedanken machen über unsere Wünsche, wie wir uns das gerne ausmalen würden in Zukunft. Ja, in 10 Jahren würde ich mir vorstellen können, dass ich mal das und das tue und deshalb arbeite ich darauf hin. Aber uns auch bewusst sein, uns nicht so dran klammern, dass es zum Götzen wieder wird, sondern dass Gott die Schritte lenkt. Und uns dann fragen, wie können wir all das benutzen, um, wenn wir zurück zu Matthäus 6 gehen, das Reich Gottes am besten zu dienen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und manchmal sind diese Ziele, die wir uns stellen, oder diese Pläne, die wir machen, Pläne über Jahre. Und ich habe immer wieder festgestellt im Gespräch mit jungen Leuten, in meisten Fällen jungen Männern, wenn ich sie frage, und ich frage euch einfach mal, was stellt ihr euch denn vor, wo seid ihr denn in 10 Jahren? Und oft ist da einfach nur eine Leere. Noch nicht mal einen Gedanken drüber verschwendet, und das ist kein verschwendeter Gedanke, investiert in diese Frage. Wo geht's eigentlich hin? Was will ich sein? Wer will ich sein? Wen will ich um mich herum haben? Und was muss ich heute tun und morgen und im nächsten Jahr, damit ich diesem Ziel näher komme? Wir sollen planen und Gott vertrauen, dass er unsere Schritte lenkt. Und in diesem ganzen Prozess zu den Gesichtspunkten der Arbeitswahl müssen wir abschließend noch festhalten, dass diese Antwort, welche die richtige Arbeitsstelle ist, für jeden von uns anders aussieht. Und für jeden, der irgendwann vielleicht dich mal fragen wird, sieht es anders aus. Was am Ende dabei rauskommt. Aber die Prinzipien, sie sind deutlich. Du kannst deine Situation, dein Umfeld, deine Vergangenheit, alles damit hineinbringen und es ist Teil von Gottes Plan, dass er dich so gemacht hat, wie du bist, dir diese Gaben und Fähigkeiten und auch wie nennt man das Gegenteil von Fähigkeit?
Talentfreiheiten.
Talentfreiheiten geschenkt hast, die du hast. Ja. Und manche Dinge braucht man dann nicht groß in Erwägung ziehen, wenn man die Wahl hat. Ja, wir haben teilweise nicht groß eine Wahl zwischen Faulheit und Habsucht zu entscheiden. Heute haben wir oftmals die Wahl, aber das ist eigentlich Luxus. Und deshalb ist es sehr individuell. Es gibt keine Antwort, die irgendwie für alle gleich ist. Und deshalb müssen wir in all diesen Dingen wirklich den Herrn suchen, uns Rat suchen von Leuten in der Gemeinde, uns vor allem Rat suchen von Leuten, die dieselbe Weltanschauung haben wie wir. Okay, was war die Weltanschauung? Welches Bild hatten wir gerade? Dieselbe Pyramide haben. Von denen müssen wir Rat suchen. Was glaubt ihr denn, was ihr für einen Rat bekommt, wenn ihr Bill Gates fragt? Nehmen wir an, er kennt den Herrn nicht, kennt sein Herz nicht, aber was ihr tun sollt. Er kann gar nicht euch nach diesen Prinzipien und Prioritäten Rat geben. Natürlich wird er euch das raten, was ihr schon immer hören wolltet, wie ihr ganz schnell in die Nähe von ihm kommen könnt, auf der Liste der reichsten Leute. Das heißt, Rat suchen von Leuten, die dieselbe Prioritäten haben, die den Herrn kennen, idealerweise natürlich die Gemeinde in häufigsten Fällen. Und dann all diese Entscheidungen dem Herrn übergeben und seine Führung suchen. Und genau das tust du, wenn du unterbezahlt bist oder arbeitslos bist. Du wägst all diese Dinge ab, du betest, du suchst deine Zufriedenheit zuerst in Gott. Du nimmst dir Zeit, du machst dir bewusst, dass du in erster Linie für Christus arbeitest. Und dann wägst du das ab. Und jetzt beenden wir mit 8 Fragen. Okay, das war der letzte Punkt. Es gibt unterschiedliche Arbeit, aber einen Herrn. Also das Prinzip ist nicht überall dieselbe Antwort. Und das letzte ist, und das sind die ganz praktischen Dinge, 3 Fragen, die wir uns stellen, die unbedingt zutreffen müssen. Das sind die ersten 3. Und dann könnt ihr eigentlich so eine kleine Linie ziehen, bei 4 bis 8, glaube ich. Die nächsten 5 sind dann Fragen, die gut wären, aber nicht notwendig. Also A, B und C ist unbedingt notwendig. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Wird meine Arbeit Gott verherrlichen? Ich frage mich nicht am Ende der Pyramide, gibt es bei der Arbeit irgendwas, wo ich sündige? Hauptsache, ich bin noch so irgendwo auf dem Weg, auch wenn ich schon fast runterfalle. Sondern ich frage mich als allererstes, wird meine Arbeit Gott verherrlichen? Und das heißt natürlich, viele Aspekte, die wir schon genannt haben, die wir nicht wiederholen, aber das heißt, ich frage als allererstes diese Arbeit, die ich tun möchte, diese Ausbildung, die ich anstrebe, werde ich in Konflikte kommen, wo ich Dinge tun muss, die nicht zur Ehre Gottes sind? Du kannst nicht in einer Abtreibungsklinik arbeiten als Christ. Du musst Dinge sofort ausschließen, die direkt dich am Ende zwingen werden, zu sündigen oder falsche Prioritäten zu setzen. Du kannst nicht wirklich Türsteher sein. Du musst Leute verprügeln, wenn du Türsteher bist. Es ist schwierig, das mit Nächstenliebe und den anderen Prinzipien, die wir uns angeguckt haben, zu vereinbaren. Und viele Aspekte sind am Ende auch Gewissensaspekte. Und einige dieser Aspekte werden für den einen in Ordnung sein und für den anderen würde er sagen, nee, das geht schon gegen mein Gewissen. Ja, da sind viele Aspekte der Krankenpflege. Ja, der Arzt Er muss so viele ethische Entscheidungen treffen. Einige würden sagen, das kann ich nicht. Das ist wirklich schon Eingreifen in einen Bereich, der Gott vorbehalten ist. Und andere sagen, nee, das ist in Ordnung für mich. Ich mache das und ich treffe diese Entscheidung und ich stehe dafür am Ende auch gerade vor Gott. Da gibt es Dinge, wo wir nicht nie richtig oder ein falsch beantworten können. Und natürlich gibt es bei den Ärzten noch tausend Bereiche, in welchen Bereich man nun geht. Aber da gibt es Grauzonen oder Bereiche, die vom Gewissen abhängen. Und da müssen wir den Geschwistern auch die Freiheit geben, zu sagen, wenn dein Gewissen das nicht verurteilt und es ist nicht schwarz auf weiß Sünde, dann kannst du das machen. Das heißt, hier streben wir danach, was wir schon mehrmals jetzt gesagt haben, dass wir Gott verherrlichen, dass wir alles tun, um auf der Arbeit sein Ebenbild wiederzuspiegeln. Also Ordnung schaffen, exzellent arbeiten, richtig mit Autoritäten umgehen und, die letzten Seminare. Und dann die zweite wichtige Frage: Wie wird diese Arbeit, die ich mir suchen möchte, mir ein gottesfürchtiges Leben ermöglichen oder verhindern? Welche Fragen sind das konkret, die wir brauchen für ein gottesfürchtiges Leben? Die meisten Menschen brauchen eine gewisse Ordnung und geregelte Abläufe, damit sie ihre stille Zeit machen, damit sie Zeit zum Beten haben. Das sind Dinge, wie dein gottesfürchtiges Leben gestärkt oder geschwächt wird. Das heißt, du fragst dich, diese Entfernung zu der Arbeitsstelle, 1,5 Stunden Fahrzeit in eine Richtung, wird es mir helfen oder mich davon abhalten? Es kann dir helfen, wenn du kein Problem hast, in der S-Bahn die Zeit gut zu nutzen. Es ist kein Problem. Du musst es entscheiden, wie das funktioniert oder wie es das behindert. Du kannst genauso in der S-Bahn so vereinnahmt sein von all den Leuten um dich herum und nur bombardiert werden mit Anfechtungen, dass du es lieber nicht machen solltest. Oder zumindest nicht jetzt. Es gibt verschiedene Situationen und du musst dich fragen, diese Arbeit, die ich suche, wird sie mein gottesfürchtiges Leben ermöglichen? Das heißt, zuerst meine persönliche Disziplin. Wird die damit gefördert oder geht sie damit kaputt? Und dann als zweites frage ich mich unter diesem Punkt des gottesfürchtigen Lebens, diese Arbeit, die ich mir jetzt suche, kann ich diese Arbeit tun, obwohl ich weiß, dass ich noch viele andere Berufungen habe? Okay, was sind noch Berufungen von uns Menschen außer der Arbeit? Was ist unser letztes Thema in dieser Reihe? Erinnert ihr euch? Artyom, was ist noch eine Berufung, die du hast?
In der Gemeinde dienen.
In der Gemeinde dienen. Du hast eine Verantwortung in der Gemeinde. Hast du eine Verantwortung in der Familie?
Ja.
Ja, richtig. Du musst deinen Eltern untergeordnet sein. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Und das ist übrigens ein Gebot, bis ihr aus dem Haus seid und nicht bis ihr 12 seid. Ja. Also, du hast viele Berufungen. Wenn du Vater und Ehemann bist, hast du da Berufungen. Und du musst erkennen, dass die Arbeit nur eine von vielen ist, die du hast, und dich fragen, wie werde ich das miteinander vereinbaren können? Wie spielt das eine mit dem anderen oder das eine gegen das andere? Und das letzte und eigentlich wichtigste in dieser Frage des gottesfürchtigen Lebens ist das Prinzip, dass dein Leben sich um die Ortsgemeinde drehen muss oder du es um die Ortsgemeinde bauen musst, anstatt um die Arbeit. Warum? Warum ist es so? Weil es, man könnte wahrscheinlich sagen, zu 99% der Fall ist, dass es einfacher ist, eine gute Ortsgemeinde zu finden, als eine Arbeitsstelle, auf die die anderen Prinzipien zutreffen. Und wenn man das sagt, dann kann man diese Aussage nur machen, wenn man von welcher Pyramide ausgeht? Von dieser, wo ich da unten bin, oder von der anderen, wo Gott unten ist? Nur von der, wenn unsere Weltanschauung die ist, dass wir Gott zuerst verherrlichen wollen, dann wird auch das Verständnis da sein, dass eine gute Gemeinde bei weitem wichtiger ist als meine Arbeit oder mein Häuschen. Ja, Boot kann ich umziehen, Auto kann ich umparken, aber das Haus ist schwierig. Das zweite, wieso es so wichtig ist, ein Leben um die Ortsgemeinde zu bauen, ist, weil es immer schwierig ist, die Gemeinde zu wechseln. Was ist Gemeinde? Gemeinde ist kein Haus, sondern
eine geistliche Familie.
Geistliche Familie, Menschen, Beziehungen. Wie schnell baust du Beziehungen? Jahrzehnte, nicht Monate. Und deshalb musst du die Gemeinde haben, der Ort deiner Beziehungen, und um das herum baust du die anderen Dinge, die nicht so hohe Priorität haben. Und die kannst du natürlich wechseln, wenn es sein muss, aber es wird viele Auswirkungen haben, eine neue Gemeinde zu finden, Beziehungen aufzubauen, in denen du dienen kannst an den Menschen und die Menschen dir dienen können. Und deshalb hat das eine hohe Priorität, die oft unterschätzt wird. Dann, ich will noch ein bisschen schneller durchspringen, als drittes, und das ist jetzt das Letzte, was wirklich sein muss, was wichtig ist. Oh, ihr seht nichts. Wie wird die Arbeit mir erlauben, ein Segen für andere zu sein, während es meine Bedürfnisse erfüllt? Können wir eigentlich schnell machen, weil das haben wir in den letzten Wochen schon betrachtet. Wir leben für andere. Kann ich mit dieser Arbeitsstelle für andere ein Segen sein? Und kann diese Arbeitsstelle meine Bedürfnisse erfüllen? Ich muss am Ende auch Paulus' Gebot vor Augen haben, dass wir ein stilles Leben führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Das heißt, du kannst deine Miete zahlen, du kannst dein Essen bezahlen und du kannst noch geben und Freigebigkeit üben, mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Keine Unterstützung nötig, das ist das gute Zeugnis, was Gott, worauf wir hinsteuern sollen und was wir abwägen sollen, wenn wir die Arbeit wählen. Das sind die drei wichtigen Dinge. Jetzt 5 Sachen, die schön sind, aber wirklich nur, wie man so schön sagt, Luxusprobleme. Wie wird die Gesellschaft von meiner Arbeit profitieren können? Ist eine gefährliche Frage. Man kann die ganz leicht ins falsche Extrem bringen, zu sagen, ich mache das, was für die Gesellschaft gut ist. Sollen wir das tun? Sollen wir die Kanalisation sauber machen? So ein einprägsames Bild. Sollen wir die Gesellschaft verändern und ihr dienen? Nein, wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, sie ist zum Download. Aber wenn alle Prinzipien stimmen, die wir bis jetzt behandelt haben, die ganze letzte Stunde passt und du hast die Wahl zwischen zwei Dingen, die beide sehr gut sind, dann kannst du dir diese Fragen stellen. Dann kannst du dich fragen, was könnte ich tun, was noch besser profitiert oder sinnvoller ist. Ja, zum Beispiel, Ruslan hat jetzt sein Studium so gut wie fertig mit dem Jurastudium. Und er muss sich jetzt entscheiden, in welchem Bereich der Gesetzgebung er sich spezialisiert, um irgendwie als Rechtsanwalt oder was auch immer dann tätig zu werden. Und da kann er sich die Frage stellen, ja, welcher Bereich wird denn am meisten Nutzen bringen für das Reich Gottes und für die Gesellschaft? Ja, irgend so einen unnützen Bereich wie Scheidungsrecht, was sowieso nicht in Ordnung ist, würde ich vielleicht mich nicht unbedingt investieren wollen und lieber in andere grundlegendere Dinge hineingehen. Dann E. Wie wird meine Arbeit das Evangelium zieren und vorantreiben? Das ist eigentlich eher ein Bereich, den wir wirklich vor Augen haben müssen. Und da gehört rein, dass du dir eine Arbeitsstelle suchst, wo vielleicht andere Leute, die wissen, dass du das tust, nicht gleich denken, was, der ist Christ und der macht das und das? Das kann vorkommen. Und es ist nicht eine Frage dann, ob das nun richtig oder falsch ist. Ja, ich hatte ein Beispiel, das ein Lehrer gebracht hat in Sacramento, war, eins seiner Mitglieder musste sich entscheiden, in der Bierbrauerei zu arbeiten oder woanders was zu suchen. Seine Verwandtschaft ist ungläubig. Und sie haben gewisse Herausforderungen mit der Flasche. Was ist die Entscheidung? Okay, das ist keine schwere Fallstudie. Ist nicht falsch, Bier zu brauen. Ist nicht unbedingt jetzt schon gleich eine Sünde. Aber ich werde mit dieser Arbeitsstelle in meiner Verwandtschaft nicht die besten Karten haben und das beste Zeugnis für den Herrn und für das Evangelium. Deswegen lasse ich es. Werde ich diese Arbeit gut tun können? Das ist wirklich ein Luxusproblem. Ja, wir haben so viel Auswahl, dass wir uns schon fragen können, was gelingt mir am besten? Und das nehme ich. Und das allerfast Letzte, will ich diese Arbeit tun? Gibt es mir Freude? Es ist legitim, das zu fragen. Aber in unserer Pyramide, da oben, wo ich bin. Und nicht grundlegend, wie es in der Weltanschauung dieser Welt ist. Ja. Habe ich Freude an der Arbeit? Es ist gut, wenn wir Freude an der Arbeit haben. Wir ehren Gott damit. Es ist gut, wenn uns die Arbeit gelingt. Es ist ziemlich schlecht, wenn der Christ auf der Arbeit immer die schlechteste Arbeit abgibt. Es ist kein gutes Zeugnis. Aber es ist nicht höchste Priorität. Und das Letzte ist, gibt es überhaupt Möglichkeiten, das zu tun, was ich mir wünsche? Das heißt, wir gehen zurück zu dem, wir leben in einer realen Welt. Es ist ziemlich unmöglich, in Berlin Flugzeuge zu bauen, weil wir gar keinen Flughafen haben. Okay, kleiner Scherz. Gibt es überhaupt die Möglichkeiten? Ist das realistisch, dass ich das und das tue? Oder ist das einfach nur ein Traum? Springen wir. Und das Letzte abschließend, dass wir, wie wir schon sagten, beten, die Schrift durchforschen und uns Rat suchen von anderen Leuten um uns herum. Wenn du jetzt einen Job hast, lobe Gott dafür, preise ihn dafür, such deine Zufriedenheit darin. Und wenn du einen Job suchst, dann hast du ein paar Prinzipien, wie wir das tun können.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.